Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Wenn ich mich recht entsinne, dann wolltest du, beziehungsweise hattest du angekündigt, du wolltest heute deinen Geist aufgeben, oder? Oder Teile davon? Wie war das gemeint?
Das fand ich so nett, wie letztes Mal, wie du gesagt hast, das heißt, den Geist frei werden zu lassen. Und ein freier Geist ist was Gutes, finde ich. Ich bin ja manchmal sehr pragmatisch und mir ist natürlich wieder mal ein Satz eingefallen von Carlsson vom Dach. Der hat immer gesagt, das stört keinen großen Geist.
Das war doch Astrid Lindgren, ne?
Mhm.
Das stört keinen großen Geist. Ein großer Geist stört sich ja sowieso kaum an etwas. Kaum, ne?
Ist doch schön, ne? Mhm. Das stört keinen großen Geist. Und wenn ich meinen Geist aufgebe, habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich mit einer größeren Geistigkeit zu verbinden.
Je kleiner der Geist, desto größer die Störung, ne? Würde ich sagen.
Ja. Schön, ne?
Mhm. Desto eher hast du die Möglichkeit, dich
mit einer größeren Geistigkeit zu verbinden.
Mhm.
Das könnte man auch bezeichnen. Oder manchmal nenne ich das so wie online gehen.
Hm.
Auf jeden Fall, da habe ich noch sehr viel drüber nachgedacht nach unserem letzten Gespräch, was sozusagen dieses große Rätsel angeht, dass wir nicht wissen, was Tod ist. Leben, denken wir, dass wir es wissen, weil wir natürlich ununterbrochen umgeben davon sind. Dass das komischerweise, dass die ganze Natur lebt und uns das vormacht. Damit wissen wir aber noch gar nichts. Wir sehen es nur. Und auf irgendeine Art und Weise finde ich, da ist ein ganz, ganz großes Rätsel für mich, dass in dem Moment, in dem ich meinen Körper in Beschlag genommen habe, also ich habe meinen Körper in Beschlag genommen, ich habe mir irgendwann, ich weiß nicht genau, wann das gewesen ist, ich habe mir ein bisschen Erde ausgeliehen. Ich habe mir ein bisschen Erde ausgeliehen und die bewege ich. Die bewege ich.
Du meinst
ich.
Die Erde jetzt im übertragenen Sinne als materielle
das ist mein,
Form, irdische Form.
Ja, ich habe mir tatsächlich, mein Körper ist aus Erde gemacht. Und ich habe mir ein bisschen Erde ausgeliehen und halte die beweglich.
Deswegen nachher Erde zu Erde, ne?
Genau.
Staub zu Staub.
Ja.
Asche zu Asche.
Und das ist doch, da muss ich doch im Grunde genommen sagen, was für eine Kraft. Was für eine Kraft in mir wohnt, die in der Lage ist, Materie zu bewegen.
Das erschien mir zumindest immer so, ist ja auch mitunter das Ziel und die Aufgabe unseres Hierseins, die Materie zu durchdringen.
Ja.
Manche denken ja, je weiter ich mich hiervon entferne, also je mehr ich sozusagen Materielles ignoriere, desto besser ist. Und ich habe aber den Eindruck, dass das manchmal so ein bisschen abgekürzt wird. Und vergessen wird, dass es ja darum geht, die Materie auch zu durchdringen und zu durchgeistigen.
Ja. Und das ist natürlich so, wenn ich mich jetzt irgendwie bei mir umgucke, da ist ja ganz viel Materie hier, ne?
Mhm.
Ganz viel Materie. Und mein Körper, glaube ich, kann nicht halbwegs händeln, aber diese ganze Materie, die hier ist, ich weiß gar nicht, ob ich die händeln kann.
Wollte ich dich nämlich gerade schon danach fragen. Und spielst du auch manchmal mit dem Gedanken, dich davon frei zu machen? Also du sammelst ja immer noch fleißig weiter, ist mir aufgefallen.
Ich habe das so nett gefunden. Ich habe gerade gestern eine neue Unterrichtsgruppe begonnen. Und da ist eine Frau dabei, das fand ich sehr spannend, die gesagt hat, du kannst darüber lernen, dich von Sachen zu verabschieden und Umbrüche hinzunehmen, wenn das auch tatsächlich in der Materie stattfindet. Damit kannst du jeden Umbauprozess unterstützen. Und ich glaube, sie hat recht.
Mhm. Ich verstehe das jetzt so, wie zum Beispiel, wenn man seinen Verstorbenen, worüber wir ja noch und nöcher schon gesprochen haben, wenn man eben den wirklich noch begleitet, also wenn er zum Beispiel aufgebahrt ist und ich wirklich begreifen kann im Materiellen anhand des verstorbenen Leibes, der da liegt, aha, mein Vater oder wer auch immer ist jetzt gestorben. Dann kann ich es besser begreifen und komme damit leichter klar, als wenn ich einfach nur theoretisch weiß, aha, der ist gestorben und ich weiß aber nicht, wo ist er denn jetzt eigentlich geblieben, weil er irgendwo schnell abgeholt und weggebracht wurde.
Ganz genau. Und ich denke noch an so eine Geschichte, die ist ein paar Jahre her. Da bin ich krank gewesen, da habe ich so grippalen Infekt gehabt. Und ich weiß nicht mehr, was mich geritten hat. Ich bin irgendwann schniefend bin ich aufgestanden und habe Kartons geholt und habe Bücherregale aufgeräumt. Und mit jedem Karton, der gepackt wurde, war ich gesünder. Und insofern glaube ich, dass das stimmt. In dem Moment, in dem ich eine veränderte Situation habe und ich parallel, vielleicht sogar bewusst, anfange aufzuräumen, unterstütze ich den ganzen Prozess.
Wir waren ja so ein bisschen dahin gekommen zu sagen, wie vermessen das eigentlich von dieser aufgeklärten, materialistischen, wie heißt sie noch, Gesellschaft, Klugscheißergesellschaft ist, zu meinen, sie hätten recht.
Ja.
Und wir hatten auch schon mal gesagt, dass es zu allen Zeiten menschheitlich, also von ganz großem Interesse war, wohin gehen wir denn eigentlich? Ich fand ja interessant auch deine Frage nach dem, was ist denn eigentlich Tod? Und wir hatten da ja eine, wie ich finde, sehr plausible Antwort gefunden, dass es eigentlich eine Trennung ist. Dass das eigentlich der Moment des Innehaltens ist, wo für einen kurzen Moment alles steht, bis es eben auf zwei Seiten getrennt voneinander dann weitergeht, nämlich im Irdischen, im Leiblichen mit der biologischen Zersetzung des Leiblichen und wo Novalis eben davon spricht, stirbt ein Mensch, wird ein Geist geboren. Also er hat ja dieses schöne Bild, ne? Wird ein Mensch geboren, stirbt ein Geist. Also der Geist stirbt sozusagen in die Materie hinein.
Ja, da bin ich nicht so ganz sicher mit dem. Aber das ist egal.
Ja, also ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so egal, weil ich kann das nachvollziehen. Das frage ich mich auch manchmal, wie ist das jetzt eigentlich ganz genau gemeint? Aber ich habe es eigentlich immer so verstanden, dass er damit meint, man kann das ja an Kindern erleben. Dass Kinder auch vergessen, woher sie gekommen sind. Also je schneller sie hier auf der Erde ankommen, mit irdischem Gedankengut und so überhäuft werden, also je weniger sie träumen dürfen vielleicht, desto eher vergessen sie auch, woher sie denn eigentlich gekommen sind. Weil man kann ja oft bei Kindern eigentlich davon ausgehen, dass die, wenn die zum Beispiel sterben, eben relativ angstfrei sind vor dem, was sie da erwartet oder eigentlich nicht so richtig Angst haben. Meistens haben Kinder dann Angst, wenn sie das eher von den Eltern vielleicht auch übernehmen oder ich würde sagen, überwiegend machen sie sich Sorgen um ihre Eltern, weil sie sehen, wie hilflos die und wie schmerzvoll das für die Eltern ist, dass sie jetzt gehen müssen. Und ich denke, dass diese Angstfreiheit eben damit in Verbindung steht, dass sie doch noch näher an dem dran sind, woher sie eigentlich gekommen sind und dass sie mit sehr viel größerer Selbstverständlichkeit dahin auch wieder zurückgehen. Ja. Und je länger wir hier auf der Erde sind, könnte man jetzt vielleicht denken, desto mehr vergessen wir vielleicht auch, woher wir eigentlich gekommen sind. Und wiederum ist es ja so, dass manche Menschen, je älter sie werden, sich wieder zurückerinnern. Es ist ja manchmal so ein bisschen despektierlich, finde ich, wenn man über alte Menschen sagt, die werden wieder wie die Kinder. Das könnte man einerseits als Reife absprechen bezeichnen und gleichzeitig aber dieses wieder werden wie die Kinder finde ich auch was Schönes, weil sie wieder da in dieses größere Bewusstsein, in dieses Traumbewusstsein reinkommen.
Ja, wir haben da ja natürlich zwei Aspekte. Das eine ist dieses, die Weisheit eines Kindes und das andere ist etwas Kindisches. Und da mache ich natürlich einen großen Unterschied. Das heißt, nicht alle alt gewordenen Menschen sind weise, sondern sind ganz schön oft auch ganz schön kindisch.
Infantil nennt man das, glaube ich, auch, ne?
So ein bisschen. Hört sich ein bisschen gehobener an. Und das gleichzeitig habe ich neulich irgendwann mal eine Unterrichtsgruppe gehabt. Das waren Altenpflegerinnen. Und dann habe ich gesagt zu denen, wie ist denn das eigentlich bei den Menschen, die bei euch wohnen in der alten Einrichtung? Haben die Angst vorm Sterben? Und dann haben die so ein Beispiel erzählt, die haben von 3 Menschen erzählt, die da sind und überhaupt keine Angst haben vorm Sterben. Und dann habe ich denen gesagt, warum macht ihr nicht sofort einen Arbeitskreis? Das müssen die euch doch beibringen. Das müssen die, wenn die keine Angst vorm Tod haben und keine Angst vorm Sterben haben, das ist doch etwas, da sind sie doch Lehrmeister für alle, die Angst haben. Wie machen die das?
Ja, ich habe häufig den Eindruck, dass diejenigen, die keine Angst vorm Sterben haben oder vorm Tod haben, dass das die sind, die zumindest einen Ansatz eines geistigen Weltbildes haben, also die offen dafür sind, dass es in welcher Form auch immer weitergeht, das Leben. Und diejenigen, die eigentlich voller Angst sind und voller Ablehnung und da lieber die Sache vermeiden wollen, eher die sind, die große Zweifel haben und große Angst davor, das könnte dann für immer vorbei sein.
Das kann ich nicht unbedingt bestätigen. Aber das ist natürlich vielleicht auch so eine Sache, dass es sein kann, dass jemand was sagt und das nicht ganz durchdrungen hat. Ich habe jetzt gerade eine Beratung gehabt mit einer sehr schwer erkrankten Frau, die im Grunde genommen die Medizin sagt, wir haben keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu tun. Also das heißt, im Grunde genommen sagen ihr alle, eigentlich ist es eine Palliativsituation, dass sie da an dieser Krankheit sterben wird. Und sie sagt, ich habe so einen tiefen Glauben, wie die sind in einer kirchlichen, in irgendeiner christlichen Gemeinschaft, sind sie ganz stark eingebunden, die ganze Familie und alle sind ganz stark gläubig. Und dann wollte die, als ich was gesagt habe, wir steuern alle auf einen Punkt zu, die wollte sofort meine Praxis verlassen, weil sie solche Angst gekriegt hat. Und dann musste ich ihr leider sagen und ihr der Familie sagen, dann ist der Glaube doch nicht sonderlich haltbar, den sie haben. Dann hat doch ihr Gott die göttliche Dimension, die sie haben, keine Kraft, dem Tod entgegenzutreten.
Ja, also das finde ich jetzt auch nicht so erstaunlich, dass es da natürlich unglaublich viele Abstufungen gibt, ne? Und dass ein Glaube auch ein vielleicht erziehungsmäßig oder kulturell übernommener Glaube sein kann, weil man einfach diesen Habitus irgendwie gelernt hat, fühlt man sich da so gemütshaft wohl drin oder aber eben ein Durchdrungener, der wirklich gesucht hat und wirklich zu eigenen selbstständigen Schlüssen gekommen ist.
Ja.
Also jetzt, ne, auch da gibt es wieder Abstufungen noch und nöcher dazwischen.
Ich habe so viel Mitgefühl mit dieser Frau und mit der Familie. Und es gibt nichts, was man dem entgegenstellen kann. Deswegen sind ja solche Sachen, solche Sätze sind ja so ruhig machend. In deine Hände empfehle ich meinen Geist zum Beispiel. Das finde ich so einen wunderschönen Satz. So einen wunderschönen Satz, der so voller Vertrauen ist, wo es heißt, ja, ich bin bereit. Und diejenigen, die bereit sind, haben es ja viel leichter. Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Situation, dass wir im Grunde genommen, wir wissen nicht, was das Leben ist und wir wissen nicht, was der Tod ist. Die Wissenschaft sagt natürlich, der Tod ist ein irreversibler Zustand. Wollen wir gucken, ne? Das Rätsel geht weiter.
Auf jeden Fall.
Danke.
Wir forschen weiter.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.